palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, meine Lieben, wie versprochen, kurzes Update aus der Länderspielpause, die ja eigentlich theoretisch Ligapause heißen müsste. So viel Klugscheißerei zum Start in die neue Folge Serie Amore. Inzwischen bin ich ein bisschen erkältet. Wie ist es bei dir? Bist du schon wieder über den Berg?
Oh, geht so. Also, lasst es euch gesagt sein, um einen Tag halbwegs fit zu sein, sich mit Grippostat C und ähnlichen Geräten zuzukleistern, ist eine schlechte Idee am nächsten Tag.
Man kennt. Was auch eine schlechte Idee ist, tatsächlich mit nicht wasserdichten Jogging-Schuhen als Trainer 2 Stunden auf dem Platz beim Kinderfußballturnier zu stehen.
Uiuiui.
Wenn man eh auf dem Weg ist. Naja, aber es geht jetzt gerade auch. Aber auch zugekleistert mit vor allem den guten Tabletten für die Stimme. Unbezahlte Werbung, das weiß ich tatsächlich. Gelo Revoice. Gelo Revoice hat mich gestern schon durch die NFL getragen. So, ansonsten tragt ihr uns auch wieder durch diese Folge mitunter. Squadra. Also ich kann sagen, dass Di Marco nach wie vor ein geiler Baller ist, wie man so schön sagt. Aber ansonsten kann ich nichts sagen. 2-2 gegen Belgien und das Spiel gegen Israel steht sogar noch bevor.
Ich glaube, also alles, was ich gelesen habe, war, dass es eigentlich eine ganz gute Leistung war.
Mhm.
Aber dann gab es, glaube ich, eine rote Karte oder so.
Sie.
Und dann hat man es nicht über die Zeit gebracht. So.
Ja, genau so sieht's aus.
Offensichtlich.
Ja. Aber Michael war im Olympico. Da bekommt ihr auf unserem Instagram-Kanal auf jeden Fall zumindest visuelle Eindrücke von diesem Spiel. Hier in der Podcast-Folge müssen wir darüber hinwegballern. Ansonsten aus der Community kann ich noch sagen, dass wir, oh, das bin ich drüber gegangen, bei Spotify hat uns Peter geschrieben: Hallo, eure Folgen sind immer top für den Arbeitsweg. Ladet ihr eigentlich auch mal Zuschauer oder Zuhörer, wahrscheinlich in dem Fall, innen als Gäste ein? Bin erst seit dieser Saison dabei, daher habe ich es nicht mitbekommen, falls ihr das schon mal gemacht habt. Grüße aus Südtirol. Grüße gehen zurück. Bei uns sind ja sozusagen ZuhörerInnen auch ist gleich ExpertInnen. So.
Genau.
Ja. Aber also, ja, jederzeit, wenn ihr zu einem Thema was zu sagen habt, slidet uns in die DMs oder bei Spotify und dann können wir da mal was zum Laufen bringen, würde ich sagen. Was ich an dieser Stelle erst noch loswerden wollte, das ist dann auch ein Tipp an die Community. Ich habe mir ja den Atalanta-Film angeguckt. Ganz liebe Grüße an die Kollegen von Rotzfrech Cinema und auch Erlebnis Fußball. Sehr toll, dass ihr das da auf die Beine gestellt habt. Ich war beim Screening, sagt man ja so schön, in München, inklusive Regisseur-Nachbesprechung. Sehr, sehr spannend. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich will jetzt keine Filmrezension machen, um da zu viel vorwegzunehmen. Es ist aber wirklich hochinteressant, kriegt man Einblicke, gerade vor allem auch in die frühen Ultra-Jahre, gerade auch aus Bergamo, aber auch sonst aus Italien. So viel gesagt, sowohl der Film, vor allem so die ersten 15, 20 Minuten, als auch der Kinosaal, in dem ich saß, strotzen vor Testosteron.
Und das kommt überraschend.
Ja, aber ich glaube, so dann wird auch tatsächlich irgendwie das nicht nur glorifiziert, sondern es ist auch ein Film, mag ich eh immer, der ohne Off-Text, Off-Sprecher auskommt und so selbst erklären, dann kann man sich selber ein Bild machen und ist natürlich nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen gewesen da und eventuell wurde der ein oder andere Gürtel gezogen.
Ah.
Ja. Ja, ja. Aber sehr schön gemacht auf jeden Fall und große Sehempfehlung an dieser Stelle. Ja. Wenn er bei euch in der Stadt ist, ich glaube heute, wenn wir aufnehmen, eh für euch zu spät, Leipzig ist auch ausverkauft, die Touren noch durch die Gegend und ich habe auch nochmal nachgefragt, weil ja auch paar in unseren DMs aus Österreich, unseren lieben Nachbarn, nachgefragt hatten. Und da wurde mir auch gesagt, dass da schon ein Plan am Planen dran ist. So, wie sagt man? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also soll auch in Österreich kommen. Pack euch auf jeden Fall nochmal den Link in die Shownotes. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr da nicht reingehen wollt, nach Rotzfrech Cinema oder nach dem Film googeln eben. Aguardia di una fede, also Wächter eines Glaubens, um den Herrn Boccia, wie er genannt wurde, aus Bergamo geht's da. Und jetzt ist gerade noch Screening, auch wo der Regisseur mit rumreist, aber danach soll es auch in ausgewählten Kinos so kommen und eben auch in Österreich. So, wenig Infos und viel Zeit.
für sehr kurz Entschlossene, wenn wir das rausbringen, vielleicht habt ihr es dann schon gehört, ich meine am Dienstag, 15. Oktober, 18:30 im Zeise-Kino in Hamburg, in Altona. Das war laut Website noch nicht ausverkauft.
Okay.
Ich muss leider arbeiten.
Ansonsten, die beiden Kanäle findet ihr auch bei uns in den Insta-Folgenden, also denen wir folgen. Also da gibt es auch immer Updates, Erlebnisfußball oder Rotzfrech Cinema. Geht da mal rein. So, jetzt hätten wir noch was aufzuarbeiten. Was machen wir als erstes? Können wir erstmal ein bisschen nochmal Fußball bekommen und so ein Gespür für die Serie A, bevor wir unser Spielchen hier machen, das sich ja gewünscht wurde. Haben wir noch ein Stadionerlebnis auch diese Woche parat. Und das ist nicht nur ein Stadionerlebnis, sondern gleich mehrere. Der liebe Kevin wird euch jetzt 9 Minuten unterhalten. Der hat nämlich eine Tour gemacht, auf der er einiges erlebt hat. Bitte.
Ja, dann mein Reisebericht aus Italien vom letzten Spieltag, leider mit etwas Verzögerung und somit erst nach der Podcast-Folge, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil sich doch einige Beobachtungen, die ihr beschrieben hattet oder auch Wahrnehmungen aus der Community sich gedoppelt hätten oder wiederholt hätten. Für mich ging es am Tag der Deutschen Einheit, dem Feiertag, donnerstags, los mit einem Flug nach Bologna und einer Weiterfahrt per Zug nach Rom. Beides mit ein bisschen Verzögerung und dann hat auch der öffentliche Personennahverkehr in Rom seinem Ruf wieder alle Ehre gemacht und dankenswerterweise hat es auch eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn dann noch richtig angefangen zu regnen, sodass ich nicht nur verspätet am Stadion angekommen bin, sondern auch völlig durchnässt. Die ersten beiden Tore kenne ich auch nur vom Hörensagen bzw. von den YouTube-Highlights und der Regen hat sich dann auch bis Spielende eigentlich durchgezogen, sodass spätestens ab der 60. eigentlich an kein vernünftiges Kurzpassspiel mehr zu denken war, zumindest auf der, wenn man das Spielfeld längst halt linken Seite vor den Trainerbänken, wo sich eine Pfütze an die nächste gereiht hat und was zu einigen kuriosen, lustigen Szenen, aber auch zu Fouls und Pressschlägen geführt hat, weil beide Mannschaften es irgendwie so gar nicht verstanden haben, entweder die rechte Seite zu nutzen oder sich an die Bedingungen anzupassen. Bei Guendouzi und Dante saß die Frisur relativ schnell nicht mehr und am Ende gewinnt Lazio das Ding verdient 4-1 im Stadion an sich. Wenig bis gar nichts los, also die Ultrakurve ausgenommen, die war gut gefüllt, aber auf den anderen Rängen war sehr viel Platz, sodass ich auch meine Sachen trocknen konnte. Der Nizza-Block ganz gut gefüllt und weil die Hotels in Rom recht lustige Preise aufgerufen hatten, bin ich an dem Abend noch weitergefahren per Zug nach Neapel und hatte so Freitag den ganzen Tag Zeit, mir diese Stadt anzugucken, wo ich immer schon mal wieder gesehen oder gehört hatte, wie verrückt diese Stadt ist und wie allgegenwärtig Maradona ist und so weiter. Aber das dann alles noch mit eigenen Augen zu sehen, ist dann schon irre. Und das wirklich in bestimmten Vierteln an jeder zweiten Hausecke entweder ein Bild von Maradona oder irgendwas von Maradona hängt oder ein aufgemaltes Bild von den Spielern, die in den letzten Jahren jetzt mit Neapel die Meisterschaft geholt haben, das ist schon irre. Und diese Stadt besteht am Ende aus einem Mix aus eben Maradona, hellblau, Aperol Spritz, Pizza und angenehmem Fischgeruch, was ich nicht für die schlechteste Kombination halte. Und abends dann das Spiel Neapel gegen Como, was jetzt auch schon in vielen sozialen Netzwerken so durchgeklungen ist, wie gut Como war. Und das kann ich nur bestätigen, es war ein richtig gutes Fußballspiel, eben weil Como so gut mitgespielt hat und teilweise auch Neapel hinten reingedrückt hat. Was dann im Stadion auch bei 2-3 englisch sprechenden Neapel-Fans hinter mir angekommen ist, als sie meinten, the number 20 is a really good baller und damit meinten sie dann Sergio Roberto, aber ich habe es mir dann auch verkniffen, den Jungs zu sagen, dass der gute Mann wahrscheinlich 25 Jahre seines Lebens entweder bei Barcelona ausgebildet oder Fußball gespielt hat und wenn er dann noch einen ehemaligen spanischen Weltklasse-zentralen Mittelfeldspieler als Trainer an der Seitenlinie hat, dann gibt es ja, ob in Manchester, London oder Leverkusen, genug Beispiele in Europa, dass das zu ganz gutem Fußball führen kann. Insgesamt der Kader, das hattet ihr auch schon mal angesprochen, natürlich ein guter Mix aus FM und Doppelsechs, also absoluter Wahnsinn, was sich da zusammengesammelt wurde und was vielleicht dann im Stadion nochmal etwas mehr durchkommt als vom Fernseher, was für ein unfassbares Viech Lukaku ist. Da habe ich gleich nochmal später einen Vergleich zu. Und wie er einfach jeden, und ich meine jeden, Ball festmacht und dann Mäse raus und dann brauchst du als Verteidiger schon ein Taxi und Proviant, um ihn herumzukommen. Das war stark und am Ende war es aber irgendwo auch verdient für Neapel, einfach erfahrener, qualitativ besser, und dann haben sie das Spiel verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Dann bin ich am Samstag weitergefahren, die ganze Strecke hoch nach Mailand. Ein, zwei kleine Verzögerungen und ein Fehler von mir haben dann dazu geführt, dass ich Samstag eigentlich nur Bahn gefahren bin. Meine Kumpels waren das Wochenende über in Mailand. Die hatten keine Lust auf die Tour oder Tortour, je nachdem, wie man es sehen will. Und dann haben wir uns abends Inter gegen Torino angeguckt. Wir hatten nach der frühen roten Karte die Befürchtung, dass es so eine Art Handballspiel wird, was es irgendwo auch wurde, aber gar nicht mal so extrem oder schlimm, wie es war. Was mir auch aufgefallen ist, dass irgendwann, ob das bewusst oder unbewusst von Inzaghi so gewollt war, weil die Interkette natürlich sehr hoch stand, beziehungsweise Torino insgesamt sehr tief, waren auf den Halbpositionen nicht mehr Bastoni und Bissek, beziehungsweise Pavard im zweiten Durchgang, sondern ganz oft Calhanoglu und Mkhitaryan in den Räumen, weil sie dort oft Freiheiten hatten oder Torino da sie hat spielen lassen. Und das fand ich schon extrem sinnvoll, weil Mkhitaryan und Calhanoglu dann vielleicht auch nochmal ein bisschen kreativer sind, ein bisschen feiner sind als die Innenverteidiger. Und es hat mich ein Stück weit erinnert an Arsenal gegen City vor ein paar Wochen, als City die komplette zweite Halbzeit in Überzahl gespielt hat und es eben nicht geschafft hat, in diesen Räumen mal Bernardo Silva oder später Foden oder Gündogan den Ball zu geben. Und es waren immer Akanji und Diaz, und die dann doch ja ein Stück weit andere Qualitäten haben oder etwas limitiert sind in dem, was sie da machen. Ob das, wie gesagt, bewusst oder unbewusst von Inzaghi so gewollt war, ich habe bislang noch nichts dazu gelesen, aber war schon auffällig. Alles in allem gewinnt Inter das Ding aber auch verdient und souverän, auch wenn es vielleicht sich knapp anhört. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Inter überhaupt voll am Anschlag gespielt hat, sondern die konnten das schon ganz gut einschätzen und dosieren. Und wenn es nochmal eng geworden wäre, hätten sie auch nochmal, glaube ich, nochmal ein, zwei Schippen drauflegen können. Am Sonntag dann weitergefahren nach Bologna, eine unfassbar schöne Stadt und auch ein unfassbar schönes Stadion mit diesem, ich hoffe, es ist ein Glockenturm. Das Spiel an sich war allerdings eher so mittel. Auch da gab es eine Überzahl für Bologna und die haben es richtig schlecht ausgespielt. Grüße an Max Jakob Ost, für wie viele unnötige Flanken dort in den Strafraum gespielt wurden, anstatt es auszuspielen. Ich glaube, es ist ja, oder ich habe es gelesen, dass es ein Derby ist, deswegen der Parma-Block war sehr gut gefüllt. War auch gute Stimmung, aber das Spiel war alles in allem nicht wirklich gut. Und ich bin dann nach dem Spiel direkt weitergefahren nach Florenz. Um mir das Spiel abends Florenz gegen Milan anzugucken. Das hatte ein anderer Hörer auch schon hier gesagt, das hattet ihr abgespielt, der Umbau mit der Heimkurve direkt neben den Auswärtsfans, das wird nicht lange gut gehen. Also die Nettigkeiten, wie es der Hörer nannte, die da ausgetauscht wurden, waren schon fies, war schon heftig, und ich glaube, wenn das noch mehr wird, das wird früher oder später nur eskalieren. Das Stadion insgesamt auch unabhängig vom Umbau recht komisch. Ich finde die Geraden sehr lang gezogen und die Kurven gehen dann nach hinten raus. Ich hoffe, das werden sie beim Umbau dann alles besser machen. Aber auch da ein eigenartiges oder ein besonderes Stadion, weil man das ja mit nur einer überdachten Tribüne so gar nicht mehr gewohnt ist. Und ja, das Spiel völlig, völlig bekloppt. Ich glaube, das habe ich so noch nie gesehen, ob im Stadion oder vom Fernseher, dass drei Elfmeter nicht nur verschossen, sondern wirklich gehalten wurden. Und dann auch der Vergleich zu Lukaku mit Moise Kean, ein wahnsinnig frustrierender Spieler, wie ich finde. Also als Talent, glaube ich, kann man ihn nicht mehr durchgehen lassen, sondern ein paar Jahre hat er es ja schon gemacht, auch mit vielen Stationen. Aber das war mir gar nicht so bewusst, wie gut der auch mit seinem Körper arbeitet. Aber dann hat er halt auch immer wieder Szenen drin, nicht nur den verschuldeten Elfmeter, sondern auch, dass er teilweise 16 Meter vorm Tor steht, beide Ecken frei, und er braucht den Ball nur noch einschieben und er nagelt das Ding mit 150 km/h an die Unterkante der Latte. Da ist so viel, was man da sieht, aber dann auch in so vielen Situationen, wo er es ganz, ganz schlecht löst, und ja, irgendwo frustrierend, weil ich glaube, er könnte so, so viel mehr. Und das war dann im Prinzip die Reise, 5 Spiele in 5 Tagen. Am Montag bin ich dann abgereist. Fazit war, dass es unfassbar viel Spaß gemacht hat, aber dass man das das war schon an der Grenze, also von Belastbarkeit und Stress und so weiter. Ich glaube, dass man das nur alleine machen kann. Also da noch auf eine zweite Person irgendwie Rücksicht zu nehmen, das wird wahrscheinlich schwierig. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zu den Tickets noch, da hatte mir die Community bei Twitter so ein bisschen geholfen. Das hat, was ihr auch mal schon gesagt habt, Viva-Ticket ist die erste Anlaufadresse. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es bei Bologna oder Florenz war, wo es auch einen General Sale gab für ausländische Fans, wo man dann nicht diese Fidelity-Card braucht, sondern wo man dann im offiziellen Vorverkauf einfach angeben kann, dass man ein ausländischer Fan ist. Natürlich muss man seine Daten hinterlegen und dann kommt man da an Tickets. Bei Neapel gab es auf der Internetseite eine Verlinkung, auch für ausländische Fans, wo man auf eine Seite weitergeleitet wird, die doch deutlich seriöser als Viagogo und so ein Gedöns ist. Da einfach mal durchklicken, das könnte ein Geheimtipp sein, weil es nicht nur für Neapel gilt, sondern auch für viele andere italienische Mannschaften, aber auch in ganz Europa. Und da gibt es horrende Preise für die Tickets mit Hospitality und so weiter für 200 Euro aufwärts. Es gibt aber auch einfach normale Preise. Ich glaube, ich habe für das Ticket bei Neapel 30, 40 Euro bezahlt. Und was es dann im normalen Verkauf gekostet hätte, ich glaube, viel, viel günstiger wären die Tickets nicht gewesen. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, nicht nur für Neapel. Ob das was ist, ich hatte jetzt einen Versuch, es hat einmal geklappt. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Möglichkeit. Ja, und jetzt ist Ausruhen angesagt, weil das macht man nicht im Urlaub, das macht man zu Hause auf der Couch.
Sogenanntes Hopper-Burnout, würde ich mal sagen. Wünsche gute Erholung auf der Couch zu Hause. Danke auf jeden Fall auch für die Tipps hinsichtlich der Tickets. Die Community kann und wird davon profitieren und vielleicht auch schon im Januar, oder Marius?
Ja, genau. Ich hatte das letzte Folge, glaube ich, schon mal so angeteasert. Mein guter Freund Stefan begibt sich plus eins oder zwei am 23., 24. Januar nach Italien und will dann eine ganze Woche möglichst viel mitnehmen, bevor es dann am nächsten Wochenende zum Auswärtsspiel der Störche in der Allianz Arena kommt. Und da will er seine Hopping-Reise quasi abschließen mit einem 3:0 für Kiel.
Dreierpack abriegelt.
Dreierpack Vita ab. Ja. Mhm. Vielleicht, also wenn ich es einrichten kann, ich muss mal gucken, was da ich da schon an Terminen habe, aber vielleicht so zumindest das erste Wochenende könnte ich mir auch gut vorstellen, Abstecher zu machen. Da spielt nämlich unter anderem Como gegen Atalanta und Como, seit sie wieder jetzt in ihrem Stadion spielen dürfen, natürlich irgendwie so Hopper-Adresse Nummer 1 in der Serie A, glaube ich. Und Parma spielt bei Milan. Das ist natürlich auch höchst relevant. Gibt noch ein paar andere attraktive Sachen, die er mir da geschrieben hat. Torino, Cagliari, Venezia, Hellas, Empoli, Bologna. Also alles, was irgendwie so in der Serie A so halbwegs an einem Wochenende zu erreichen ist, ohne in den Flieger steigen zu müssen.
Sogenannter Doppler.
Genau. Wenn der Spielplan, also ist ja noch nicht raus, wann genau wer spielt. Aber also da würde er möglichst viel mitnehmen wollen, vielleicht auch Serie B, Brescia, Cremonese, Reggiana, Mantova, Spezia, Pisa, die spielen auch alle zu Hause. Er könnte sich allerdings auch vorstellen, einen kleinen Trip über die Grenze in die Schweiz oder nach Frankreich zu machen. Und unter der Woche gibt's dann auch noch Inter in der Champions League zu Hause gegen Monaco, Juve spielt gegen Benfica, Serie D spielt auch, Donnerstag spielt Nizza gegen Bode Glimt. Also falls ihr euch da was vorstellen könnt, hat er gesagt, könnt ihr ihn auf jeden Fall in der Kicktipp-Runde im Chat schreiben. Er ist da als Pescatore, das ist nämlich der Fischer auf Italienisch, angemeldet. Oder, jetzt muss ich schnell hier mal mein Instagram öffnen, hat er mir auch erlaubt, seinen Namen einmal vorzulesen.
Ja, mach das mal. Also das ist Kiel. Ah, das ist dann erstes Februarwochenende auch schon, ne?
Genau, in der Bundesliga. Genau, also zwischen dem, ich sage jetzt mal, 24. Januar und 1. Februar.
Ich kann tatsächlich ihm auch sofern sagen, dass das ein Spiel ist, das noch nicht in der nächsten Runde terminiert wird. Die Bundesliga wird in KW 46, das müsste 4. bis 10. November, die Spieltage 16 bis 19 oder so terminieren. Also in der Runde wird er noch nicht wissen, an welchem Wochentag. Also er wird im November jetzt noch nicht wissen, wann Kiel in München spielt.
Okay. Aber ich glaube, das wird so oder so, egal welchen Tag, wird das auf jeden Fall angegangen werden.
Klingt für mich nach einem Sonntagsspiel.
Ja, also eins, was du vielleicht auch am Spielfeldrand verfolgen wirst.
Vielleicht, mal gucken.
Ja, ja. Stefano unterstrich Pescatore 114. Also da könnt ihr ihm, wenn ihr Bock habt, bei Insta in die DMs sliden. Serie Amore Tinder 1000.
Ja, stark. So, und weiterer Programmpunkt dieser Folge, der auch mit der Community zusammenhängt, insbesondere mit Alessandro, der uns, ich muss sagen, als ich dran saß, eine schwierige, aber durchaus lustige Aufgabe mitgegeben hat. Könnt ihr ja vielleicht auch mal machen. Hier schon mal der Aufruf, würden wir uns freuen über eure Aufstellungen, auch die von Alessandro natürlich. Der hat nämlich geschrieben, könnt ihr von den letzten 11 Tabellenplätzen jeweils einen Spieler auswählen und damit eine Startelf erstellen? Auf welchem Tabellenplatz würde diese Mannschaft enden? Oh, die zweite Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Das heißt also sozusagen die Plätze 10 bis 20. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also es gab welche, da habe ich ewig rumgemacht, positionsmäßig. Und es gab welche, die waren für mich, da kam ich nicht dran vorbei.
Ich habe das tatsächlich versucht, ohne möglichst viel doppelt nachzudenken zu machen.
Oh, okay.
Also ohne mich dann selbst noch dreimal zu hinterfragen. Und ich glaube, ich bin immer noch ganz zufrieden mit dem, was ich hier aufgestellt habe.
Okay, das ist sehr gut. Ja, ich habe teilweise deinen Arbeitgeber zu Hilfe genommen, aber es wäre natürlich, man hätte natürlich aus jedem auch irgendwie Mannschaftsbereich den mit dem besten Marktwert machen können, bla bla bla, ich weiß es nicht genau so. Nur zur Einordnung, es geht dann los bei Empoli, die Fiorentina, Hellas, Bologna, Como, Parma, Cagliari, Lecce, Genoa, Monza, Venezia. Das sind die Teams, aus denen wir jetzt eine Mannschaft zusammenstellen. Diese Frage, auf welchem Tabellenplatz würde diese Mannschaft enden, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was man dann noch so als Joker auf der Bank hätte. Aber das ist dann vielleicht
das mal stimmt.
Was für die kommenden Wochen.
Aber vielleicht mindestens auf Platz 9, weil ihr...
Mhm. Ja, ne? Ja. Ja. Ich glaube sogar, dass meine Mannschaft, das schon mal vorwegzunehmen, so ein Überraschungsteam sein könnte, das in den UI-Cup kommt.
Ja, ja.
Ich, ganz systematisch stelle ich das Ganze in einem 3-4-3 auf. Und wenn ich mir die Spiele so angucke, spiele ich vielleicht sogar mit Raute. Ich habe auf jeden Fall vorne zwei Flügelläufer, die das Ganze natürlich dann auch gegen den Ball da der Überzahl dahinter schaffen können. Torwart war ich mir ziemlich schnell sicher. Meine Nummer 1 kommt aus Verona und heißt Lorenzo Montipo.
Ah, ja, da habe ich da doch vielleicht auf der Position am meisten gehadert. Da war ein auch von dem, was die sonst so im Kader zur Verfügung haben, war es für mich ein Zweikampf zwischen Hellas und Lecce.
Mhm.
Und ich habe mich dann für Lecces Vladimiro Falcone entschieden.
Mhm. Okay, auch Lecce auf jeden Fall. Lecce. wen man auch hätte nehmen können, auf jeden Fall, wer ist so stark gerade? Vasquez?
Wo spielt Stimmt, der ja. Name? Empoli.
Ja. Der wurde sehr gelobt von Michi Hofmann letztens, als ich mit ihm geredet habe. Und der weiß ja, wovon er spricht. Der hat gemeint, Vasquez sprechen wir noch in ein paar Jahren noch drüber, Top-5-Keeper. Aber jetzt sozusagen, wir müssen ja jetzt sozusagen Ergebnisse abliefern. In der Dreierkette habe ich einen Namen, da musste ich mich zweimal überlegen. Monza.
Ich habe, glaube ich, den anderen, aber du hast Caldirola genommen.
Ja, na klar, ja. Luca Caldirola. Auch wenn er jetzt zuletzt nicht gespielt hat, aber das ist auch einer für die Kabine.
Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ist er ja. dein zentraler Innenverteidiger da oder aus der Turm in ja. der Schlacht?
Ja. Ja, genau, aber das sind alles gelernte Innenverteidiger, die bei mir in der Dreierkette spielen.
Okay.
Wie gesagt, müssen über die Außen dann unterstützt werden.
Mhm. Ich habe ein 4-3-3 ein klassisches aufgestellt und würde auch einfach mal mit der Innenverteidigung anfangen. Und habe mich da auch für einen Monza-Spieler entschieden, den dann für die dreckigen Momente in der Nachspielzeit. Und da keine Chance, dass der dreimal pro Saison gesperrt ist, Armando Itzo, ne?
Ja, verstehe ich. Wen hast du daneben?
Daneben habe ich mich für einen der marktwertstärksten Spieler meines Teams entschieden und da bin ich nach Bologna gegangen. und habe Sam Boykema aufgestellt.
Oh, spannend. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Innenverteidiger aus den sozusagen hochrangierteren Teams, die es, finde ich, gar nicht so leicht gemacht haben. Da denkst du auch, okay, Fiorentina nimmst du Gudmundsson. Ich habe von der Fiorentina Martinez Quarta hinten.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Wen hast du auf den Außenverteidigerpositionen?
Vielleicht auf der linken Seite so ein bisschen die kleine Schwachstelle, wobei da sehr viel Erfahrung am Start ist. Dafür bin ich habe ich den Blick nach Como schweifen lassen und habe Alberto Moreno genommen.
Mhm.
Spielt ja tatsächlich auch in Como. Und ich glaube, so viel macht man bestimmt gar nicht falsch mit dem. Auch wenn er sitzt.
Denke ich auch nicht.
Nicht mehr an die Glanzzeiten aus Liverpool und so rankommt, aber.
Ich habe, um meine Abwehr zu komplettieren, spielt bei mir hinten noch aus Empoli Mattia Viti, absolute Säule, und Empoli auch nicht nur, klar, wegen ihm, aber auch wegen ihm so stark reingekommen und hinten so stabil.
Keine Frage, ja.
Den hast du hinten rechts.
Da bin ich dann jetzt bei Hellas und habe mich für Jackson Tchatchua entschieden. Da ist dann, glaube ich, auch ein bisschen Offensivpower dann mit drin. Also Alberto Moreno kann bestimmt auch so den den Dreierpart in der, den linken Part in der Dreierkette, das kann der dann in der, wenn Tchatchua mit nach vorne läuft, dann kann er da so einrücken, und da habe ich mich taktisch, glaube ich, gut aufgestellt.
Ja. Kommen wir ins Mittelfeld. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mit meiner Aussage, wir müssen ja erst diese Saison abliefern, mich selbst konterkariere, weil ich habe mich im Mittelfeld unter anderem auch für einen Langzeitverletzten entschieden.
Ferguson?
Mhm.
Ja. Aber ich habe es auch überlegt und dachte dann, ich hatte die Fragestellung ehrlich gesagt nicht 100% vor Augen, aber ich dachte mir, nee, nimmst schon welche, die irgendwie auch gerade fit sind.
Okay, man könnte Ferguson halt auch einfach durch Aebischer oder Freule ersetzen. Das ist sozusagen auf jeden Fall die Position, sozusagen, kommt aus Bologna. Wenn ich es mir wünschen dürfte, ein fitter Lewis Ferguson in meinem, der dann wahrscheinlich so ein bisschen den offensiveren Part in meinem Mittelfeld geben würde. Dahinter habe ich einen für die kreativen Momente, und der kommt aus Como und heißt Sergio Roberto.
Okay.
Ja, vorhin auch schon gefallen, der Name, im Reisebericht von Kevin. Dann habe ich einen, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, der ist für mich bislang der stärkste bei Genoa nach wie vor. Der spult dir die 20 Kilometer ab in jedem Spiel. Morten Frentrup.
Das ist, glaube ich, unsere erste Überschneidung.
Ja, stark.
Ja.
Soll ich noch kurz
mal fragen? Ist zwar auch gerade verletzt, aber nicht langzeitverletzt.
Ja, genau. Ja, soll ich noch kurz meinen vierten sagen? Da war tatsächlich, ein bisschen die Frage, Cagliari. Hatte ich mir kurz überlegt, ob Cagliari bei mir den Mittelstürmer stellt. Ich kann euch nachher erklären, warum dann für den Mittelstürmer nur der Name in Frage kam. Und Razvan Marin.
Okay.
Bringt Torgefahr, kreative Momente.
Das stimmt.
Geiler Zocker. Also ich finde, das Mittelfeld vereint sehr vieles und kann auch sowohl den vorderen Teil der Mannschaft als auch den hinteren gut unterstützen. Da bin ich sehr zufrieden mit, ja.
Ja, das stimmt. Ich würde das von meinem eigentlich auch genauso behaupten. Da ist zwar jetzt kein richtiger Sechser dabei, aber die können alle auf jeden Fall defensiv auch, aber können alle auch offensiv.
Okay.
Und Frendrup habe ich ja schon genannt. Und der spielt so ein bisschen auf der Doppel-8 mit Jacopo Fazzini von Empoli zusammen.
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Guter Name, ja.
Und die Pirlo-Position, den Regista, den gibt Adrian Bernabe.
Oh, okay. Ah, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber klar, macht Sinn. Ja. Sag noch kurz für alle, die nicht wissen, wo er spielt.
Ach so, bei Parma.
Ja. Und ich dachte, da hätten wir es, unsere Überschneidung. Das ist, ich finde es ein bisschen frech, dass du Dennis Mann nicht genommen hast.
Weil es aber auch in der Offensive halt echt gute Alternativen gegeben hat, und klar, ich hätte auch Marin nehmen können, aber habe mich für einen anderen, meinerseits für einen Cagliari-Angreifer entschieden. dem offenen Fiorentina-Angreifer. Und ich glaube, den Mittelstürmer haben wir bestimmt auch gleich.
Ja, also bei mir kommt Dennis Mann über rechts sozusagen in diesem Dreierangriff, ja. Und bei dir Luwumbo.
Genau.
Ja, okay. Ja. Ja, legit, ja.
Also Cagliari, Cito, Luwumbo.
Genau.
Genau, ja.
Und bei mir Dennis Mann, Parma. Linke Seite, noch nicht so aufgezeigt, aber ich halt viel von dem und das ist halt auch einer, der dann wirklich die Schiene rauf und runter gehen kann. Da spielt aus Lecce von mir Patrick Dorgu.
Ja, ist mir, also als du es gesagt hast, irgendwie, dass du Hellas, und da hattest du irgendwie Lecce auch erwähnt, da ist mir Dorgu dann auch direkt eingefallen und ich dachte, boah, hätte ich den nicht auch irgendwie links aufstellen können? Muss eigentlich da rein. Aber ja, ist schon gut. Ist schon gut, hast du richtig gemacht.
Ja, und Mittelstürmer ist dann Joel Poyampalo.
Absolut.
Und damit hatte ich halt wirklich Schwierigkeiten. Also Joron kann ich nicht ins Tor stellen.
Nee.
Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich noch von Venezia vielleicht Michael Svoboda, der, ich glaube, der hat jetzt dann ein Länderspieldebüt gegeben für Österreich.
Stimmt, ja, auf jeden Fall.
Der war noch so ein Kandidat. Und dann habe ich aber gedacht, na, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung. Und wie gesagt, Martinez Quarta, Viti und so. Und dann ist mir irgendwann Mittelfeld, hätte man noch über Busio nachdenken können bei Venezia, aber das sind die anderen auch zu stark. Und dann habe ich gesagt, so mein Gott, wenn die anderen so spielstark sind, dann schießen halt dreimal im Spiel den Finnen da vorne an und dann ist gut.
Ja, ist ja aber auch so. Also ich meine, das ist ja, nur weil er HSV-Kultkicker ist, ist er ja, das macht ihn ja nicht schlecht. Der weiß, wo das Tor steht, nämlich.
Wird für mich immer ein Fortuna bleiben.
Ja. Und der weiß auch, wie man den Bierbecher fängt, wenn er von der Tribüne geworfen wird.
Bei dir fehlt dann noch einer, ne?
Ja, genau. Ich hab dann Gutmannshorn noch dazu aufgestellt.
Ja, macht absolut Sinn. Wäre eigentlich auch der erste Name, bei dem ich an bei der Fiorentina dran gedacht habe. Aber dann, wie gesagt, wenn man anfängt so zu puzzeln, dann... Ja, genau. Vielleicht nochmal der Übersicht halber. Liest jeder seine vor, damit ihr folgen könnt und dann selbst auch eure uns einschickt und mal sagt, was ihr glaubt im direkten Duell, wer gewinnen würde, Mario oder Marius. Marius' Mannschaft lautet wie folgt: Im Tor von Hellas Verona Lorenzo Montipo, die Dreier, Abwehr Martinez Quarta, Fiorentina, Luca Caldirola, Monza und Mattia Viti Empoli. Vier spielen im Mittelfeld und die heißen Raswan Marin von Cagliari, Morten Frentrup, Genoa, Sergio Roberto, Como, Louis Ferguson, Bologna. Ich klebe ihm einfach das Kreuzband zusammen jetzt für das eine Testspiel. Vorne laufen auf Patrick Dorgu von Lecce, Poyampalo von Venezia und Dennis Mann aus Parma.
Und im Team Marius hütet Vladimiro Falcone von Lecce das Tor. Dann gibt es eine Viererkette bestehend aus Alberto Moreno von Como, Armando Izzo von Monza, Sam Boykema von Bologna und Jackson Chachua von Hellas Verona. Davor ein Dreier-Mittelfeld aus Morten Frendrup von Genoa, Adrian Bernabe aus Parma, Jacopo Fazzini aus Empoli und für die Torgefahr sorgen vorne Cito Luwumbo aus Cagliari, Joel Poyampalo aus Venezia und Albert Gudmundsson von der Fiorentina.
Das ist stark. Also, habt ihr eine Hausaufgabe, um noch durch diese Liga-Pause, die jetzt dann auch bald zu Ende ist, so durchzukommen. Der, was ist es denn? 8. Spieltag der Serie A wird dann eröffnet am Samstag. Como gegen Parma. Ganz, ganz wichtiges Spiel.
In der Tat.
Genoa-Bologna auch ganz nett. Noch am Mittag.
Bei Genoa Bologna geht es unter anderem darum, ob sie dann Balotelli noch holen oder nicht. Nach Torino und Alicante ist er nämlich jetzt bei Genoa im Gespräch, aber der Verein, so meldet die Tageszeitung, die Sporttageszeitung die Tageszeitung in Genoa, Secolo XIX, man ist sich nicht so sicher, ob das so gut für die Kabine ist. Aber Gilardino ist aber dafür.
Okay, und Andrea Pinamonti könnte das verstehen, wenn der kommt. Milan-Udinese, 18 Uhr am Samstag, auch ein Spitzenspiel sozusagen. Das gilt auch für Juve-Lazio, Samstag. Wer möchte, kann mich da hören. Sonntags spielen Empoli, Napoli, Lecce, Fiorentina, Venezia, Atalanta. Wem das am Sonntagmittag übrigens nicht taugt, könnte mir bei Kiel Union zuhören.
Oh. Hm. Aber dafür kommst du nicht nach Kiel, ne?
Nee, dafür komme ich nicht nach Kiel, aber vielleicht rufe ich dich vorher nochmal an für ein paar, für ein paar taktische Einschätzungen. Kannst du mir sagen, wie Rapp asymmetrisch aufbaut.
Ja, damit kenne ich mich aus.
Cagliari Torino, oh, und Sonntagabend Roma Inter zur besten Sendezeit 20.45 Uhr. Und montags nehmen wir dann auf, Hellas Verona gegen Monza spielen dann noch und dann hören wir uns spätestens oder hört ihr uns spätestens nächsten Montag, Dienstag, je nachdem. Spätestens Dienstag ist es da. Denkt an die Hausaufgaben. Denkt dran, dass ihr Stadionerlebnisse immer und überall machen könnt und einschicken könnt. Danke fürs Zuhören, Marius. Jetzt vielleicht einfach mal auskurieren, ohne Medikamente und nur Ingwer, Zitrone.
Ja,
ich mache es.
Zweite Hausaufgabe jetzt so quasi als hinten dran geklebt noch. Wir haben ja gesagt, dadurch, dass du dich jetzt mit Lazio auch in der Vorbereitung beschäftigst und wir die ein bisschen zu kurz kommen lassen haben in den letzten Wochen, haut mal eure Takes raus. Was geht bei Lazio unter Baroni nach diesem guten Saisonstart? Wie habt ihr sie bisher erlebt? Was glaubt ihr, was ist Richtung bis Saisonende so drin?
Ja, und Takes immer gerne lieber genommen als Fragen, weil die muss man ja beantworten.
Also genau.
Gerne auch Takes. In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo.